Spenden sind willkommen, vor allen Dingen Schallplattenspenden. Letztens hat jemand eine Schallplatte abgegeben oder mehrere Schallplatten, ein ganzes Schallplattenarchiv, und da war eine Platte von The Mamas and the Papas dabei. Die habe ich natürlich sofort reserviert für Sergei Lochthofen. Und danach habe ich mich gefragt, hat der eigentlich noch einen Plattenspieler? Das ist die große Frage am heutigen Montagmorgen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Aber selbstverständlich habe ich einen noch in der letzten Runde, der letzten guten damals, mir an die Wand gehangen. Und höre natürlich einen Teil der Dinge noch als Schallplatte. Natürlich das Knistern, Knacken, ja, man hat ja ein paar liebgewonnene Sachen. Also wenn Sie bei mir hier reinkommen, stehen Sie auch gleich im Vordergrund, die Platten. Also ich muss jetzt nicht neu, wie in den Musikgeschäften, mit den großen, wo der ganze Regal jetzt plötzlich wieder mit Schallplatten gefüllt werden und mit horrenden Preisen zum Teil.
Also ja, Retro, also das ist jetzt wirklich ein guter High-End-Plattenspieler, ist nicht ganz billig, weil Vinyl ist ja der Analog-Sound, der ist eben klasse, das ist eben großartig. Ich habe die Platte für Sie reserviert.
Ihr Schellack-Freund, Schellack-Plattenfreund, da ist es noch interessanter, aber natürlich, die Vinylplatte hat auch schon ihre Bedeutung. Ne? Vor allem, ich sag mal, wenn Sie ein Cover haben, so ein großes, das ist ja auch schon wirklich eine ganz andere Sache, die man in der Hand hält. Und dann, wenn jemand ein Cover von den Beatles Revolver gemacht hat und danach noch signiert hat auf der Platte, also das ist schon okay, das kann man mit der CD nicht so ohne weiteres machen.
Dabei war das ja irgendwann mal in der Mottenkiste gelandet, die Schallplatten, aber sie kommen wieder raus. Ich wollte irgendeine Überleitung zu Motten finden, Herr Lochthofen. Das ist jetzt nicht besonders elegant gewesen, aber Tränengas, Wasserwerfer und Motten in Paris. Ich bin ja nicht so der Fußball-Experte, deswegen haben mich ja die Motten und CR7 und Tränengas und Wasserwerfer mehr interessiert. Also für Nicht-Fußball-Freunde ist das trotzdem immer ein Spektakel, so eine Europameisterschaft im Fußball, oder?
Ja, ich bin ja auch jetzt nicht der Hardcore-Fußball-Fan und schaue mir aber trotzdem ein spannendes, interessantes Spiel an. Ich vermute mal, wenn die Deutschen ins Finale kommen, hätten sie das auch mit anderen, sag ich mal, Emotionen begleitet. Das ist halt dann die Luft für die Einzelnen raus, die sich Hoffnung machen und dann es doch nicht schaffen. Gestern das Spiel, ich sage jetzt mal, ja, die Motten und das Ganze, hat so jeder seine eigenen Besonderheiten, wenn man so auf die Europa- und Weltmeisterschaften zurückblicken. Denken Sie mal dran, damals in der Bundesliga, wo ein Tor zusammengefallen ist, passiert ja vieles, ja, also auf so einem Rasen. Was mich gestern ein bisschen gestört hat, dass den Ronaldo, also einen Spitzenspieler, den ich sonst ja so mittelmäßig mag, also weil er mir immer mehr wie ein
Popstar,
Unterwäsche-Model vorkommt, ja.
Hat er ja auch gezeigt. Der hat ja hat zum Schluss.
Toller Spieler, gibt's ja gar keine Frage, dass sie den gleich so umgelegt haben. Das hätte ich mir gewünscht, dass man sich da doch ein bisschen länger dran aufhält. Natürlich ist es ein unglücklicher Fall des Zusammenstoßes, aber ich würde mal sagen, da ist schon mit Hertha gegen ihn das ganze Turnier angegangen worden. Und das finde ich einfach unschön. Ich meine, das sind alles Profis, die verdienen alle ihr Geld damit und dann jemanden so umzuhacken. Insofern war es dann vielleicht auch nur ausgleichende Gerechtigkeit, dass die Portugiesen einen zweiten Atem hatten und das Tor geschossen haben. Tut mir leid für die Franzosen, denen hätte ich es gegönnt von der Stimmung im Land.
Ja.
Und die Deutschen werden dann Sympathien gewonnen haben, wenn sie nämlich die Europameisterschaft noch gewonnen hätten. Dann würde dann wieder zischen sein in ganz Europa. Ja, die Deutschen, denen geht's gut und jetzt gewinnen sie auch noch alles und so weiter. Also insofern ist es sicherlich am Ende, dass nach Portugal gegangen ist, gar nicht mal so schlecht von der Stimmungslage.
Von der europäischen.
Ich habe meine Frage an Sie. Halt.
Ja.
Ich habe meine Frage an Sie. Wir hatten ja vorletzte Mal, glaube ich, über die Wutalten gesprochen und dass man denen das Wahlrecht eventuell aberkennt, weil ich den Vorschlag gemacht habe. Gab es Reaktion bei Ihnen irgendwo?
Wahrscheinlich hören uns doch, also die Älteren, die uns hören, die sind wahrscheinlich dafür, weil man muss sich ja irgendwann mal selber auch entmündigen. Nein, es gab keine wütenden Reaktionen.
Ich finde das toll. Ich habe ja schon immer geahnt, dass wir ein tolles Publikum haben, sehr vernünftige Menschen, jung und alt und vor allem die Humor verstehen. Ja?
Ja.
Das ist ja in dieser Welt nicht ganz so einfach mit dem Humor. Ich kann das noch aus der Zeit als Chefredakteur. Das war das Gefährlichste, was man in der Zeitung machen konnte. Also etwas Lustiges.
Mhm.
Weil es gab immer ein paar miese Petri-Typen, die es natürlich falsch verstanden haben, die dann Leserbriefe schrieben, da gab es immer Aufgeregtheiten. Da gab es immer Kollegen, die sagten, ja, schreib mal drüber Glosse oder schreib mal Vorsicht Satire. Das ist erstmal peinlich, wenn du dann drüber sowas schreibst. Und ich habe das auch im Presserat, wo ich hier sitze, gibt es immer wieder Diskussionen, was Humor ist und was nicht Humor ist. Und es gibt ein sehr großes, humorloses Publikum. Ich habe im Deutschlandradio, das ist ja, wird deutschlandweit ausgestrahlt, in der Kolumne genau diesen Vorschlag noch einmal wiederholt, auch natürlich mit etwas humoristischem Hintergrund. Und da ist ein Shitstorm im Gange und die Alten verknisterten und beschimpfen einen und also zum Teil wünschen sie einem den Tod herbei und all die Dinge. Also das zeigt einfach, was da draußen für merkwürdige Dinge sind. Und ich würde auch sagen, ich bin ja nicht kompromisslos. Also ich würde sagen, schon so ein Kompromissbereit. Für die Hunde gibt es ja so einen Wesenstest.
Wie bitte?
Für die Hunde.
Hm.
Ob der gut ist oder schlecht ist.
Herr Lochthofen, das gibt gleich einen neuen
Schritt. Ich war ja schon immer dafür, man muss eigentlich den Besitzer mal testen, ja, weil meistens die Hunde mehr oder weniger so ein Spiegelbild ihres Besitzers sind. Das heißt, wenn der nervös ist und doof ist, dann ist der Hund meistens auch nervös und doof. Nicht immer, aber oftmals. Aber ich würde für die Wutalten würde ich so einen Wesenstest machen wollen. So vor Wahlen, ein Jahr vorher, werden die alle mal ins Rathaus gebeten und da wird man mit ihnen geredet und bist du so ein wütender Alter oder bist du doch ein vernünftiger Alter? Und da müsste man sagen, ja okay, die haben dann ein halbes Wahlrecht vielleicht. Oder
Herr Lochthofen, war das Ihr erster Shitstorm oder wurden
Sie... Nein, ich ernte permanent mit Kolumnen sowas. Nein, das ist ganz normal.
Das hieß früher nicht so.
Das hieß früher nicht so, es gab immer, sagen wir, Leserbriefe, wobei als Chefredakteur hatte ich da eigentlich ein relativ gutes Publikum, also ich kann mich jetzt nicht beklagen, also die meisten Leser waren sehr vernünftig und die unvernünftig waren, haben einfach nicht geschrieben. Heutzutage im Internet ist es ja schnell passiert, da hat sich aber tatsächlich was geändert, aber einfach die geballte Kraft dieses Unsinns, das freut einen dann doch schon wieder, dass man immerhin noch Reaktion bei Ihnen hervorruft. Ja, aber jetzt kommen wir ins Aktuelle. Kommen Sie.
Ja, Sie haben ja angefangen damit. Also wir drücken uns beide ein bisschen um die Themen. Sommerloch ist es ja nicht direkt. Also ich finde, es ist ja schon einiges los.
Jahre nicht mehr, haben wir beide festgestellt.
Also gibt's gar nicht mehr. NATO-Russland, das wird zwar, man denkt, das ist irgendwie Außenpolitik, aber dieses Verhältnis zu Russland und die Politik der NATO und die Reaktionen darauf, das ist schon elementar, oder? Denn das entscheidet ja über Krieg und Frieden. Das ist ja doch schon wichtig für diesen Kontinent?
Nachdem sich sogar Bodo Ramelow zur NATO geäußert hat, das muss man ja sagen, der Ministerpräsident von Thüringen, ich meine, ich vermute mal, die in Brüssel werden die Beine zusammengeknallt haben und sagen, Mann, endlich sagt mal jemand, dass die Linken sich mit der NATO mehr oder weniger zumindest aussöhnen sollten oder zumindest ein neutrales Verhältnis finden. Das finde ich aber bemerkenswert. Das wird für die Linke schon Diskussionen mit sich bringen und die Sarah Wagenknecht wird einmal mehr den Bodo Ramelow erwürgen wollen. Mhm. Aber ich will nur sagen, es läuft denkbar dumm. Es läuft denkbar dumm,
das heißt,
unsere Generation, im Gegensatz zu der Generation Gorbatschow, Kohl, Bush damals, die ja letztlich die Situation, die Geschichte damals auch verstanden haben und viel dafür getan haben, dass Europa und die Welt friedlicher wird. Unsere Generation, das sind jetzt die 30er, 40er, 50er, 60er, die jetzt so mehr oder weniger dran sind, die 30er noch am allerwenigsten, aber die 40er, 50er, 60er, die vergeigt das gerade alles. Und es gibt immer gute Gründe zu sagen, der andere hat das gemacht, so wie in der Schule, wissen Sie, aber ich muss jetzt das machen und der hat das gemacht. Das ist alles Unsinn, wir drehen uns immer tiefer in diese Sache rein, Rüstung auf, Rüstung, Rüstung auf, Rüstung. Und wir hatten eigentlich in den Jahrzehnten vor dem Mauerfall eigentlich nur großes Glück, dass nichts passiert ist. Das heißt, wir sind schon wieder dumm unterwegs. Und das muss man immer öfter sagen, weil dieser Beschluss, dass die Deutschen beispielsweise ein Bataillon im Baltikum führen, in der Grenze zu Russland, auch in einer Region, in der deutsche Soldaten gewütet haben. Denken Sie nur an das Ghetto in Warschau, denken Sie an das Ghetto in Riga. Also, ich würde sagen, es ist eine sehr, sehr schlechte, fatale Entwicklung.
Andererseits muss man ja sich auch mal an die Situation der baltischen Staaten hineinversetzen, die ja nun Mitglied der NATO sind. Die haben natürlich auch berechtigte Ängste oder ist das alles Ideologie und Propaganda?
Sie haben berechtigte Ängste. Das heißt, Russland hat ja dummerweise bedrängt durch die Status Quo-Veränderung in Mitteleuropa diese Dummheit mit der Krim gemacht. Das heißt, es sehr euphemistisch ausgedrückt, das war eine Aggression. Russland ist ein Aggressor, ein aktueller Aggressor. In Europa haben wir sonst keine. Aber man hat sich natürlich auch, sage ich mal, auf einen Pfad begeben, wo man meint, den Amerikanern Paroli bieten zu müssen. Russland ist nur von den Waffen her eine Supermacht. Darüber haben wir oft gesprochen. Und ich verstehe die beiden, dass sie Angst haben, weil sie eine große russische Bevölkerungsgruppe haben, die sie auch immer zum Teil schlecht behandeln. Muss man auch sagen.
Kommt auch dazu.
Kritik, da muss die Kritik auch innerhalb des Westens und innerhalb der NATO, innerhalb der Europäischen Union viel stärker sein, wie auch im Verhältnis zur Ukraine. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir uns gerade auf einem sehr, sehr schlechten, falschen Pfad bewegen alle. Und das heißt, wir müssen abrüsten. Wir müssen an dieser Stelle abrüsten, verbal abrüsten. Die Installation eines Raketenschirms, den die Amerikaner durchgedrückt haben, das geht all diesen Dingen voran. Das heißt, es ist eine Provokation, weil sie natürlich die militärtechnische Situation der Russen total verändert. Und das war die Eskalation. Und das sind alles nur Folgen jetzt im Augenblick. Auch die Ukraine, das Ganze, es hängt alles mit diesen Vordrängen in diese Region zusammen. Also ich glaube, da sind wir falsch beraten und die Amerikaner auch nicht gut beraten. Also insofern ich bin ja immer noch im Sinne von Hegel auf den Weltgeist, dass der doch irgendwo noch, sagen wir, vernünftig ist, aber ich bin mir nicht immer sicher.
Ja, ich bin da auch nicht sehr optimistisch. Dann gehen wir mal nach Thüringen, das ist irgendwie überschaubar, obwohl es da auch komplex ist, gerade bei der Gebietsreform und bei der Verwaltungsreform. Wer hat da was vergeigt, wer ist wofür gegen? Dann gibt es jetzt plötzlich eine Partei, die Volksentscheide entdeckt, und dann haben wir natürlich auch Dinge, die eigenartig sind. Wenn es gegen Frau Schweinsburg geht, dann sagen die einen von der CDU, das ist da jetzt eine Kampagne, die anderen zweifeln den Rechtsstaat an. Was ist denn da los mit der Landrätin Schweinsburg?
Na, erstmal Gebietsreform würde ich schon als ernstes Thema erstmal von der Frau Schweinsburg einfach abtrennen, weil da gibt es ein bisschen Polemik, aber die Frau Schweinsburg ist die Landrätin in Greiz, also praktisch im Gera Raum da hinten, das wissen nicht alle in Erfurt natürlich, weil sie sonst normalerweise auch nicht auffällig ist, die Frau. Sie ist nur in einem Punkt wichtig, weil sie eine der wenigen Mandatsträgerin ist der CDU, die wirklich Macht haben, weil sie innerhalb der Landräte eine wichtige Rolle spielt und natürlich so eine Art mit Moring eine zweiten Oppositionsführerin bildet. Das heißt, die Auseinandersetzung zwischen Rot-Rot-Grün und CDU vollzieht sich nicht nur im Landtag, sondern auch natürlich auf dieser Ebene der Landkreise und Landräte. Dass die CDU nun die Bremserpartei ist, die nicht für eine Gebietsreform ist, ist natürlich eine historische Situation, da haben sie sich in eine Falle begeben im Prinzip. Auch wenn sie populistisch im Augenblick sicherlich viele Stimmen auf ihrer Seite haben, aber wir wissen, in Sachsen-Anhalt haben es genau die Unionsleute diese Reformen durchgeführt. Die waren dringend notwendig. Schauen Sie doch mal auf den Unsinn. Hildburghausen und Sonneberg sind zwei kleine Kreise, die nicht leben können, die gar nichts können. Aber die leisten sich natürlich zwei Landräte mit Dienstwagen, mit Sekretariaten, entsprechenden Mitarbeitern. Dies ist alles Unsinn, das ist alles viel zu klein. Das muss verändert werden, weil wir das gar nicht wegtragen können. Schon gar nicht die Steuerlast, die Steuerzahler in diesen Regionen. Die wollen dann vom Land bezahlt werden. Also ich will nur deutlich machen, da ist viel Unsinn und viel Populismus im Gange. Und natürlich lassen sich da auch Menschen aufwiegeln. Ich denke an die letzte Gebietsreform, was der arme Schuster damals als Innenminister von der CDU an Prügel einholen musste. Trotzdem hat man es gemacht unter Vogel damals, es war vernünftig. Insofern ist es heute auch nicht unvernünftig. Nur die CDU hat das verschlafen, auch aus machtpolitischen Gründen, weil sie viele Landräte stellt und weil sie natürlich auf diese Art und Weise auf dem flachen Land einen gewissen Einfluss hat. Aber das ist jetzt die eine Ebene. Die Schweinsburg ist die Frage, ist da was mit Korruption oder nicht mit Korruption, weil es gibt ja nicht nur einfach Gerüchte oder ohne Debatten, sondern da ist ja richtig Material beschlagnahmt worden. Da sitzen mehrere in Untersuchungshaft, die möglicherweise gesungen haben und auf sie hingewiesen haben, das wissen wir alles nicht an dieser Stelle. Für mich immer wieder spannend, die Dinge, die da als Korruption ans Tageslicht kommen, der MDR hat sich da, glaube ich, sehr bemüht und hat da einige Informationen geliefert wenigstens. Lesen konnte man vieles davon noch nicht, aber wie gesagt, beim MDR konnte man es zumindest mitkriegen. Es geht um 3-Tagesreisen in die Masuren oder solche Sachen, ja, vermutlich mit dem Bus. Also es zeigt einfach, auf welch niedriger Stufe, also nichts mit Mafia und Millionen, sondern auf welch niedriger Stufe zum Teil Amtsträger mit Korruption in Berührung kommen. Und es ist meine ganz einfache menschliche Erfahrung gewesen, auch als Chefredakteur, wenn wir irgendwo beim Volksfest einen Stand hatten, da kamen immer Menschen und wollten nicht nur einen Kugelschreiber haben, sondern 5 Kugelschreiber und kam ein drittes Mal so ein Rentner wieder und wollte 10 Kugelschreiber haben. Ja. Das heißt, Menschen lieben es, wenn ihnen irgendwas geschenkt wird, wenn ihnen irgendwas außer der Reihe mal in die Tasche fällt. Und insofern ist es immer wieder bemerkenswert, auf welch niedriger Ebene Korruption eigentlich auf dem Lande so läuft.
So einfach ist das. Ne? Wir werden abwarten. Es gibt ja die Unschuldsvermutung.
Am Ende wundern wir uns, wie kann jemand möglicherweise, jetzt wie gesagt, in dem Fall Schweinsburg wissen wir nicht, da muss man erstmal davon ausgehen, erstmal der Tatsache, das muss mal bewiesen werden, wenn nicht, ist sie unschuldig. Aber wie niedrigschwellig eigentlich die Korruptionsebene ist in einem Rathaus oder in einem, das ist schon bemerkenswert. Die Leute riskieren alles, was sie in Jahrzehnten aufgebaut haben, wegen einer Reise vielleicht an die Masuren.
Noch gilt die Unschuldsvermutung, wir werden vielleicht in einer Woche oder in 2 mehr wissen. Jetzt haben wir schon eine Viertelstunde geredet, eigentlich über unsere Zeit. Könnten wir deswegen die AfD weglassen?
Nee, lassen wir mal weg, weil wir machen sie nicht so wichtig, wie sie sein sollte, aber trotzdem müssen wir mal durch diese Südwest und Petri und Meuthen und die ganze Sache. Es ist schon also interessant, wie sich diese Partei windet, klar und deutlich Antisemiten Nein zu sagen. Also das ist schon, das haben wir ja immer gesagt, das sind Populisten, das sind Leute, die sich tarnen, das sind Leute, die Kreide gefressen haben. Also wir müssen ja auf sie aufpassen. Und Herr Höcke, der sonst ja immer sehr forsch vorne dran ist, hat ja mehr der Fraktion beigestanden, die den Antisemit hat.
Geschützt.
Also das ist schon für uns hier, für Thüringen, auch eine wichtige Geschichte, aber da reden wir mal anderer drüber.
Das
wir haben noch einen langen Sommer vor uns.
Einen langen Sommer und die Sommerlöcher kommen zwar nicht, aber wir werden plaudern, vielleicht schon bei der Plattenübergabe von The Mamas and The Papas. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche, kommen Sie gut durch den heißen Tag und bis zum nächsten Montag.
Ich freue mich auf unser Zuhören.
Tschüss.